Deutschlandfunk Kultur. Politisches Feuilleton.
Antisemitismus im Islam. Dieser Vorwurf wird immer wieder erhoben, vor allem dann, wenn bei Demonstrationen Parolen ertönen, die sich auf alte Konflikte zwischen Muslimen und Juden berufen. Dabei finden sich im Koran nicht nur Schmähungen, sondern auch Regelungen für jahrhundertelanges Zusammenleben von Muslimen, Juden und Christen. Die Journalistin Sabine Kebier über Vorurteile, verdrängte Parallelen sowie den fatalen Irrtum, den Nahostkonflikt zu einem Glaubenskrieg zu machen.
Parolen, die bei pro-palästinensischen Demonstrationen gerufen werden, wird oft Antisemitismus unterstellt. Das liegt im Bereich des Möglichen, wenn sie sich etwa an bestimmte Passagen aus der islamischen Überlieferung anlehnen. Ein Beispiel wären Rufe wie Khaybar. Sie verweisen auf einen schweren bewaffneten Konflikt zwischen den Truppen Mohammeds und jüdischen Stämmen, die nach langer Belagerung ihrer Festung Khaybar besiegt wurden. Im Koran erwähnte islamisch-jüdische Konflikte sind oft mit kräftigen Schmähungen verbunden, die den Eindruck des Antisemitismus noch verstärken. Daraus zu schlussfolgern, der Koran und folglich der Islam seien antisemitisch, ist jedoch unangemessen. Juden und Christen waren Monotheisten. Ihre heiligen Texte, auf die der Koran oft Bezug nimmt, galten als dessen Vorformen. Mohammeds ursprüngliches Projekt, ein Zusammenleben zwischen Juden und Christen auf Grundlage politischer Verträge zu ermöglichen, war am Widerstand der Juden gescheitert. Ihnen und den Christen sicherte der Koran fortan eine legale Existenz in der islamischen Gesellschaft zu. Mohammed bekräftigte das auch durch seine persönliche Heiratsstrategie, die politischen Bündnissen diente. Unter seinen Frauen war die Christin Maria und die Jüdin Safia, die er nach der Schlacht von Khaybar heiratete. Mohammeds Hauptfeinde waren nicht die Juden, sondern die viel stärkeren Stämme der Polytheisten, die er völlig kompromisslos verfolgte und die in islamischen Staaten bis heute kein Existenzrecht haben. Zu ähnlicher Religionstoleranz wie der Islam kam das christliche Abendland erst im Gefolge der Aufklärung. Christen waren die ersten, die in großem Stil Pogrome gegen Juden durchführten. Schon Martin Luthers Schmähungen der Juden und der Vorwurf, sie trügen die Schuld an Jesu Tod, erwiesen sich als keineswegs harmloser als antijüdische Ausfälle im Koran. Wir aber gehen heute selbstverständlich davon aus, dass Gesellschaften mit christlichem Hintergrund gegen Antisemitismus immun sind. Doch dieser ist auch kein eherner Grundsatz des Islam. Die Aktualisierung islamischer Überlieferungen auf Demonstrationen ist auch als Reaktion auf den rechten Zionismus zu sehen, der den Anspruch auf einen Staat auf biblischem Territorium nicht nur mit europäischem Antisemitismus, sondern auch religiös begründete. In der Tora ist mehrfach die Rede von blutigen Feldzügen der biblischen Juden gegen die Philister, die Namensgeber Palästinas. Ministerpräsident Benjamin Netanyahu, der sich früher kaum religiös äußerte, gab der militärischen Antwort auf den Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober 2023 den Namen Eiserne Schwerter. Den Soldaten sagte er, dass sie gegen Amalek kämpfen müssten, der Name der biblischen Bewohner des Gazastreifens und gleichzeitig der biblische Begriff für die Erzfeinde Israels. Wichtig für die beiden Konfliktparteien und auch für diejenigen, die den Nahostkonflikt von außen sehen und beeinflussen, ist, dass es sich nicht um einen religiösen, sondern einen Territorialkonflikt handelt. Er muss auf Basis des Völkerrechts gelöst werden. Die in ihn hineingetragenen religiösen Elemente beschwören einen fatalen, unaufhebbaren und historisch falschen Gegensatz zwischen Juden und Muslimen herauf. Konstruktiver wäre es, auf die realen Beispiele zu verweisen, in denen Muslime und Juden miteinander lebten und gemeinsam große zivilisatorische Leistungen hervorbrachten.
Das war die Journalistin Sabine Kebier im politischen Feuilleton von Deutschlandfunk Kultur.